Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Analogien, Bilder, Symbole, biblische Texte verstehen. Biblische Prophetie ist voller Bilder und Symbole. Doch um sie wirklich zu verstehen, müssen wir sie im biblischen Kontext deuten. Ein Schlüssel dazu liegt im Alten Testament, insbesondere in der Genesis. In den kommenden Wochen tauchen wir tief in die Welt der Prophetie ein, entschlüsseln zentrale Aspekte und sprechen über die Bedeutung eines klaren Verständnisses. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Besprechung, die wir hier haben, unserer Bibel, unserem Bibelgespräch. Ich lade euch ein, von unserer Runde Kenntnis zu nehmen. Wir haben hier die Vicky, wir haben den Josef, wir haben den Martin, mich selbst. Und wir sind hier in der Betrachtung Nummer 9 in diesem Viertel. Es geht einmal mehr um die Psalmen und es geht diesmal um die Psalmen im Kontext Endzeit. Und bevor wir uns hier an unser Gespräch wagen, wollen wir ein gemeinsames Gebet sprechen. Unser lieber Gott, ich danke dir für die Runde, ich danke dir für die Gelegenheit. Ich danke dir auch, dass wir diesen Sabbat heute erleben dürfen. Bitten dich, dass du uns gegenwärtig bist, dass du uns auch unterstützt durch deinen Geist. Im Namen Jesu. Amen.
Amen. Amen.
Die Psalmen, sage ich jetzt mal so, sind eines meiner Lieblingsbücher, weil ich empfinde, dass hier ganz viel und besonders und tief Theologie gemacht wird. Abgesehen davon, dass wir die Psalmen lesen, einfach so, weil sie uns erbauen. Wenn wir genau hinschauen, dann merken wir, da wird argumentiert, da werden Sachen gesagt, da kommen richtige Hämmer raus. Und im Neuen Testament werden die dann auch immer wiederum zitiert. Und es ist eine hochinteressante Sache. Ich konfrontiere euch gleich mit unserem Merktext hier. Ich lese ihn aus unserer Lektionsvorlage. Das heißt hier Psalm 67, 4 und 5. Es danken dir Gott die Völker. Es danken dir alle Völker. Und man fragt sich jetzt, warum danken die? Ja, weil Gott sie segnet oder sie loben ihn und so. Die Völker freuen sich und jauchzen, dass du die Menschen recht richtest und regierst die Völker auf Erden. Jauchzen über das Gericht Gottes. Nicht? Das Lob Gottes jauchzet dem Herrn, ist ein anderer Psalm, nicht? Alle Welt, das Lob Gottes für sein Gericht. Und das ist dann endzeitlich. Und das passiert uns heute immer wiederum. Psalmen und endzeitlich. Wie kann man das Gericht so positiv sehen, dass man jauchzt und frohlockt? Das ist meine erste Frage.
Ich finde den Gedanken sehr spannend. Ich habe darüber in letzter Zeit oft nachgedacht, weil wir oft mit Gericht negative Gefühle verbinden.
Ganz genau.
Aber im Gericht wird letztendlich das Böse beiseite geschafft. Mhm. Das heißt, der Urzustand wird wieder zustande gebracht, so wie Gott sich das für uns Menschen vorgestellt hat, als liebender Vater. Mhm. Und wir verbinden dann oft mit dem Gericht so die Verurteilung. Mhm. Aber das Urteil kann ja auch Freispruch bedeuten und bedeutet letztendlich das Beiseiteschaffen des Bösen. Und das ist ja eigentlich ein Grund zur Freude.
Das ist, was ja im Buch Daniel kommt, nicht? Wir werden auch darauf Bezug nehmen später, dass Gott Gericht hält für seine Heiligen. Mhm. Nicht? Das ist also eine, dazu kommt das noch am Ende, nicht? Das ist ja wirklich Teil der Frohbotschaft. Gott ist Richter. Das ist sehr interessant an der Stelle.
Also so irgendwie bei Gericht denkt man ja meistens an ein bestimmtes Ereignis. Ja. Aber Richten in der Bibel ist ja nicht nur das Endgericht, sondern ich habe jetzt gerade einen Text in Jesaja 11 mal aufgeschlagen, da steht auch sowas wie der, der mit dem Herrn kommt, der Messias, er wird nicht richten, nachdem er seine Augen sehen oder was seine Ohren hören, sondern mit Gerechtigkeit die Armen rechtes Urteil sprechen, den Elenden im Lande helfen und so weiter und so fort. Da merke ich, Gericht ist eigentlich nur etwas Ausgeführtes, was Gott normalerweise immer tut. Er will die Leute recht führen. Zwischen Richten und Recht führen ist im Hebräischen auch gar nicht so viel Unterschied. Ich glaube, das ist mehr, die Völker danken Gott dafür, dass da ein Führer ist, ein König, der Recht führt. Und das bedeutet, dass auch ein gerechtes
das Gericht regiert wird, sozusagen. Ja. Ja, genau. Das gerecht regiert wird. Da sind wir auch gleich im Psalm 46. Psalm 46. Und den schlage ich vor, dass wir ganz durchlesen. Josef, bitte sei so nett, lies Psalm 46.
Den ganzen Psalm?
Den ganzen Psalm. Er erinnert uns auch an ein Lied. Das werden wir gleich sehen.
Okay. Dem Vorsänger von den Söhnen Koras auf Alamot. Ein Lied. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, das Heiligtum, die Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird dir helfen, wenn der Morgen anbricht. Die Völker toben, die Königreiche wanken. Wenn er seine Stimme erschallen lässt, dann schmilzt die Erde. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Kommt her, schaut die Werke des Herrn, der Verwüstungen angerichtet hat auf Erden, der den Kriegen ein Ende macht bis ans Ende der Erde, der den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt und die Wagen mit Feuer verbrennt. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg.
Also, Bezüge zur Musik?
Wenn meine Stimme besser wäre, würde ich jetzt was singen. Ne? Aber die ist gerade nicht sehr gut. Aber Gott ist unsere Zuversicht, Gott ist unsere Stärke. So beginnt ein bekanntes Lied.
Feste Burg ist unser Gott.
Ja, also du hast hier Aussagen, die sich einfach dafür eignen, dass man sie aufnimmt ins Lied, weil sie tröstlich und Sicherheit schenken.
Oder die Stadt Gottes wird fein lustig bleiben, wie es bei mir in der alten Lutherbibel heißt, mit all ihren Brünnlein, nicht?
Heißt es auch in der neuen.
Ja, mit all ihren Brünnlein, wo die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Also da wird ja eine Art Schutzstadt aufgebaut vor unserem geistigen Auge, in der es aber sehr schön aussieht. Also nicht im Sinne von, da sind alle reingepfercht oder so, sondern ein Lustgarten Gottes, der aber von ihm beschützt wird, den er sozusagen voll unter seinem Schutz hat. Wie ist das zu verstehen? Was wird hier genau beschrieben? Ich meine, ein Psalm der Kinder Chora, das ist also irgendwann aus der Königszeit?
Also wenn das heißt in Vers 4, das Meer wütet und wallt, das ist natürlich ein Bild dann plötzlich. Mhm, ne? Israel hat jetzt nichts groß mit dem Meer zu tun gehabt. Es geht hier wahrscheinlich hier um die Angriffe der Völker, die von außen herkommen. Und die Frage ist, wer kann uns helfen? Wo gibt es Hilfe? Und die Antwort ist, die Hilfe ist bei Gott. Er ist die Zuversicht und Stärke. Seine Stadt steht fest. Und deswegen Vers 7, die Heiden müssen verzagen und Königreiche fallen. Und dann auch in Vers 10 ganz klar, Gott ist der, der Frieden schafft und der alle Kriegswaffen und Kriegsgeräte zunichte macht. So ein bisschen wie Jesaja 2 und Micha 4.
Also, wie hast du dazu Pflugschar?
Gott, ein sicherer Fels in Zeiten und Wirren der Zeit.
Darum fürchten wir uns nicht.
Das gleich am Anfang, ja.
Darum fürchten wir uns nicht, egal was passiert. Ich finde, das hat so einen gewissen Trutzfaktor, nicht?
Aber wenn das ein Lied ist, Heinz, ja, ist das nicht interessant, dass dann in Vers 11 plötzlich einer singt, so fast so eine... Da ist der Chor, der ruft, ja, und dann kommt die Solostimme und du bist völlig überrascht, dass die Solostimme plötzlich ich sagt, oder?
Also Gott selber hier spricht.
Ich will der Höchste sein, erkennt, dass ich Gott bin. Also ich stelle mir vor, wenn das so ein echtes Lied wäre, gesungen, wer übernimmt diese Rolle?
Ganz gewiss, da hast du zweimal Fehler,
ja,
dreimal sogar. Also das ist ein ganz sicheres Lied.
Also es ist nicht nur die Sicherheit der Gläubigen, die daraus spricht, sondern es ist Gott, der das nochmal bekräftigt, der selber das Wort in die Welt ruft.
Und ich kann mir gut vorstellen, wie das damals in der Zeit des Alten Testaments gewirkt haben mag auf die Leute, mit welchem Blick sie das gelesen haben auch die Gläubigen angesichts der ganzen Katastrophen, die über Israel gekommen sind. Und es hat aber solch eine Kraft und solch eine Überdauerung, dass das auch für uns heute immer noch dieselbe Art von Trost auslöst wie bei den Leuten vor 2000 Jahren oder 2500 Jahren. Das ist interessant, finde ich, an dem Wort. Wenn du das dann liest, dass du das merkst und wenn du es jetzt in dein Leben übersetzt, dann weißt du bei jedem Satz, was er für dich bedeutet. Also, wenn ich frage, was wird hier beschrieben, was sagen wir?
Es wird beschrieben, dass Gott die Kontrolle letztendlich behält.
Er hat die Kontrolle. Mhm. Es bleibt immer ein Grund zur Hoffnung, egal was geschieht.
Und vor allem, er tritt immer für sein Volk ein. Als Gottes Volk brauchen wir uns
es ist so, keine dass wir, ja, es ist so, dass wir diese Welt am Ende so ja akzeptieren müssen, wie sie ist. Wir können sie ja nicht wirklich verändern. Auch der Umstand, wie wir in dieser Welt leben, den können wir nicht wirklich verändern. Wir können nur am Ende sagen, und wenn Gott unser Schutz ist, dann kann ja geschehen, was will. Gott ist unser Schutz und fertig. Mhm. Und am Ende werden wir wiederkommen.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Können wir was ändern daran?
Ja.
Ich finde schon, es gibt genug Bibeltexte, die sagen, voller Einsatz. Aber hier sagt Gott in Vers 11, seid stille und erkennt. Ich habe gerade geschaut, das erinnert mich zurück an 2. Mose 14, wo sie in diese auswegslose Situation kommen am Schilfmeer. Mhm. Weder aus noch ein und vor noch nach hinten wissen zu gehen. Und Mose sagt im Auftrag Gottes, seid stille, ich werde für euch streiten. Also stille sein ist schon etwas, was schwierig ist, finde ich, oder?
Ja, zumindest wenn die Bedrängnis groß genug ist. Dann wird es schwierig.
Du lieber was tun, als dann stille zu sein und Gott alles tun zu lassen, oder?
Ich meine, andererseits gibt es Situationen, wo der Punkt erreicht wird, wo einfach nichts mehr geht. So wie du es gerade beschreibst, in der Situation des Volkes Israel vom Schilfmeer, vorne das Meer, links und rechts die Berge, da hinten die Ägypter, was gibt es da noch? Also, und in solchen Situationen wird es einem dann besonders klar, wie wenig man doch selber in Händen hält. Und dann werden diese Worte tröstend.
Und das ist für mich dann so ein Symbol für das Ende der Endzeit, wo wir vielleicht nicht mehr wirken oder verkündigen können, aber wir müssen und können und dürfen stille sein. Mhm.
Ich finde auch noch den Aspekt mit der Natur nochmal, was du vorhin angesprochen hattest, interessant, dass sozusagen in Vers 4 die Berge, die zittern und die Wasser, die wüten, dass er sozusagen die Naturgewalten, die einen Angriff gerade ausüben und dass dann ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, das wie so eine Verteidigung der Natur ist, was uns auch an Offenbarung erinnert mit dem Lebensstrom. Mhm. Und es musste mich auch so dran erinnern an Jesaja 27, die Verse 3 bis 5, wo er auch von dem Weinberg spricht, den er beschützt, wo er die Dornen und die Disteln rausreißt, aber wir können Schutz bei ihm suchen und man kann Frieden finden mit ihm, wenn wir Frieden mit ihm machen. Und ich glaube, damals das Volk Israel, das hat in der Natur einfach gelebt und wir merken das ja selber, die wir vielleicht in der Stadt leben, dass wir Ruhe in der Natur finden. Und wenn dann die Berge zittern und die Wasser wüten, dann macht uns das Sorge, weil wir denken, das ist doch der Ort, wo wir eigentlich Ruhe finden können. Und dann ist es schön, dass dann Gott einfach sagt, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Also sozusagen, dass er einzig und allein der Ruheort ist, ja. Auch wenn wir natürlich in der Schöpfung Ruhe finden, aber er ist jetzt schlussendlich das, wo wir Ruhe und Zuflucht finden. Das finde ich auch irgendwie noch schön.
Die Ausweglosigkeit, die hier in dieser Welt herrscht, bricht sozusagen zusammen angesichts der Möglichkeiten, die Gott hat. Nicht? Angesichts der Möglichkeiten, die Gott hat. Und er hat Möglichkeit. Das kann ja für uns schneller, als uns lieb ist, zur absoluten Realität werden. Es ist ja nicht so, dass wir das gepachtet haben, dass wir in Frieden und Sicherheit existieren und so weiter. Das kann so schnell sich ändern und wer weiß, wann diese Worte für uns absolut existenziell sind. Gehen wir in den Propheten Jeremia. Jeremia Kapitel 4. Da gibt es ein Düsternis, ein richtiges textliches Düsternis in Vers 23 bis 26. Jeremia Kapitel 4.
Tohu Wabohu.
Vicky, kannst du das machen?
Gerne.
23 bis 26.
Ich schaute zur Erde, doch siehe, sie war wüst und leer. Und zum Himmel, aber sein Licht war verschwunden. Ich schaute die Berge an, doch siehe, sie erbebten und alle Hügel schwanken. Ich schaute und siehe, da war kein Mensch mehr und alle Vögel des Himmels waren verschwunden. Ich schaute und siehe, das fruchtbare Land war zur Wüste geworden und alle seine Städte waren zerstört vor dem Herrn, vor der Glut seines Zorns.
Mhm. Also so richtig Chaos. Nicht so richtig Chaos. Interessant, du hast es schon gemurmelt, das Tohu Wabohu. Man hat ja wirklich den Eindruck, es ist eine Rückabwicklung.
Geht zurück zum Anfang.
Im Vergleich zu Genesis.
Ich muss sagen, Tohu Wabohu steht ja schon in 1. Mose 1, 2. Ne? Bevor Gott irgendwie schöpferisch eingreift, sieht so aus.
Es ist eine Rückabwicklung dessen, was alles da war und plötzlich sind wir wieder mitten im Chaos.
Wo steht hier im Urtext
23.
Da, wo Wüst und Öde 23. steht, oder?
Wüst und leer wieder.
Ja. Wüst und leer, ne? 23. Formlos und ungefüllt, so könnte man es auch übersetzen.
Ja.
So wie das Zimmer der Kinder.
Tohu Wabohu heißt es. Auch heute noch.
Genau. Und das wird jetzt hier in unserem Denken sozusagen gegenübergestellt. Gegen die neue Erde, den neuen Himmel in Offenbarung 22. Nun ist es ja nicht so, dass die Erde tatsächlich ständig und dauernd in diesem wüsten Zustand ist. Das hier ist ja eine Botschaft über ein Gericht, das über die Welt geht. Und in dem Sinn könnte man sagen, überall wo Zerstörung ist in dieser Welt, gibt es ein Gericht Gottes, das er über diese Welt kommen lässt. Ich glaube nicht, dass Zerstörung grundsätzlich im Plan Gottes ist. Gott ist nicht ein Zerstörer. Das tut er nur, weil er muss, aus irgendwelchen Gründen. Gott ist ein Schöpfer und er lässt ja auch die Erde nicht in einem solchen Zustand, wie er hier beschrieben wird, sondern er schafft sie am Ende neu. Jetzt wird hier eine Verbindung geschaffen zu Daniel Kapitel 7. Daniel Kapitel 7 ist natürlich ein Lieblingskapitel von mir. Ich mag das sehr. Ich liebe jeden Vers da drin. Freunde, aber helft mir. Was machen wir mit diesem Sprung nach Daniel 7? Angesichts von Jeremia 4, 23 bis 26. Wie kommt euch das vor? Worauf sollen wir da jetzt kommen? Das haben sich vielleicht viele gedacht, die in dieser Woche diese Texte angeschaut haben.
Mhm. Vor allem nächste Woche kommt es wieder vor.
Also überlegen wir uns das. Ich glaube, ist ein ganz wichtiger Text. Aber wie passen wir ihn da jetzt rein?
Also ich könnte mir vorstellen, dass die Tiere in Daniel 7 alles starke Tiere waren, die ein Stück weit angsteinflößend oder das
sehr gefräßig
waren, sehr mächtig waren und erstmal so tun, als könnten sie alles und als könnten sie Schutz bieten. Aber letztendlich sehen wir, dass keins dieser mächtigen Reiche standhalten konnte. Und das finden wir in Jeremia auch, dass wir sehen, dass alles eigentlich nur Tohu Wabohu. Es hat nichts hat mehr standgehalten. Im Kontrast halt zu der neuen Erde, die tatsächlich dann Bestand hat.
Es ist auch interessant in Daniel 7, wenn er die vier Tiere erklären soll, dann sagt er ja nur, es sind vier Reiche, die auf Erden kommen werden, aus. Mehr sagt er überhaupt nicht. Und dann sagt er, aber am Ende kommt Gottes Reich, das ihm allein gehört und das seine Leute besitzen werden.
Lass mich mal einen anderen Weg probieren.
Ja, probier.
Hier ist es ja so, dass das der Untergang durch Babel beschreibt. Mhm. Babel kommt nach Jerusalem, ne, und die müssen 70 Jahre weg, das Land ist Wüste.
Ja.
Und ich frage mich manches Mal an der Stelle jetzt, und lass mich das dann auf Daniel 7 übertragen, muss es erst total finster werden, damit die Menschen sich nach Licht sehnen?
Ja, sind wir so.
Sind wir so, ist sind es so. So ja. Und dann in Daniel 7 hast du ja die vier Tiere, gut. Aber dann kommt das kleine Horn und das macht ja da unglaubliche Dinge. Und während dann das Gericht im Himmel ist, quatscht es immer noch und macht immer noch. Und das ist so aktiv und das wird dann in den Interpretationen im zweiten Teil von Daniel 7 ja auch zweimal erwähnt, dass man sich fragt, ist das so Gottes Schema, dass er das so zulässt, dass er es erst finster werden lässt, Chaos werden lässt, damit sein Licht durchbrechen kann, kommen kann. Geht es nicht auch anders? Könnte es nicht immer besser werden? Warum muss das so sein, frage ich mich. Warum muss ich erkennen, ich kann es auch bei mir selber sagen, warum muss ich meine totale Finsternis erkennen, dass ich endlich zu einem Gotteslicht gehe?
Ja, ich denke, das ist eben genau das Problem in dieser Welt, dass wir als Menschen da letztendlich alle ein Stück weit dazu neigen, uns dieser Finsternis zuzuwenden, dass wir irgendwie in ihr gefangen sind. Und bloß in unserer direkten Beziehung zu Gott können wir eben dann, sagen wir, diesen Antrieb, inneren Antrieb überwinden. Und dass es immer so schlimm wird, das ist ja nicht das, was Gott möchte, sondern was die logische Konsequenz davon ist, dass eben die Menschen, dass sein Volk sich von ihm abwendet, was wir ja immer sehen, wenn wir die ganzen alttestamentlichen Geschichten uns anschauen, das passiert einfach automatisch. Wenn die Menschen Gottes Hand loslassen, dann geht's dahin. Und dann passieren diese schlimmen Zustände, die dann irgendwann dazu führen, dass die Menschen wieder merken, hoppla, wir haben Fehler gemacht.
Ja, merken wir das überhaupt? Manchmal kommt mir vor, wir Menschen sind so, dass wir es nicht merken. Wir sehen die Katastrophe vor uns, steuern rein und wir realisieren es.
Ja, aber irgendwann ist der Punkt erreicht.
Wir blind sind.
Also, ich schaue mich um in der Welt und habe genau diesen Eindruck.
Ja.
Ich habe nicht den Eindruck, dass hier konstruktiv an der Zukunft einer glücklichen Welt gearbeitet wird.
Wir haben nichts gelernt.
Als wenn sie alle betrunken wären.
Ja.
So einen Eindruck habe ich.
Nichts gelernt aus der Geschichte.
Nicht.
Überhaupt gar nichts.
Nicht.
Und wenn dann die Situation schlimm genug wird, dann erinnern sich manche.
Hoffentlich. Also, ja, wir dürfen das nicht zu negativ werden lassen, denn wir fürchten uns ja nicht, und selbst wenn die Welt unterging.
Aber Endzeit und Wiederkunft läuft ja auch so ab.
Also ja.
Wenn ich die Offenbarung lese, Endzeit, das ist ja nichts Schönes, was da beschrieben wird.
Ja.
Also muss es schlimmer werden, bevor es besser werden kann? Ist das immer so ein Prinzip, das abläuft? Das frage ich mich. Aber wahrscheinlich muss das Gott irgendwie...
Ich denke, es hängt damit zusammen, dass dann Gottes Lösung geschätzt wird. Mhm. Er hätte ja von Anfang an das lösen können. Ein bisschen Psychologie ist bei uns ja auch so drinnen, nicht? Wenn ich dir mein Problem schildere und du sagst mir im nächsten Satz die Lösung, kann sein, dass ich es gar nicht mag. Nicht? Dass ich lieber noch ein bisschen über das Problem reden möchte,
okay,
oder vielleicht noch weiter leiden möchte und so. Aber es ist tatsächlich so, an einem Punkt kommst du dann, wo du merkst, das, was da jetzt vorgeschlagen wurde als Lösung, ist tatsächlich das Beste. Aber das müssen wir realisieren.
Und dafür braucht es Zeit.
Vielleicht, ja, vielleicht.
Erfahrung, ja. Und das hilft vielleicht später, dass man die Finsternis absolut hasst und nicht mehr will und dass dann Sünde nicht mehr passiert, zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja.
Okay, ja gut.
Vielleicht, ja.
Aber da fällt mir auch ein, ich meine, die Gemeinde Laodicea, sie ist lau und sie taumelt in ihrem Reichtum und in ihrem Wohlbefinden und merkt gar nicht, dass sie lau sind. Und wie auch hier geschrieben steht, ja, ach, dass du doch kalt oder heiß wärst. Also ich glaube, wir merken das einfach nicht, weil wir lau sind, weil wir uns geht's gut. Wir haben Wohlbefinden und ich glaube, manchmal müssen wir erst tief fallen, um zu merken, wow, wir waren gar nicht so reich, wie wir dachten. Zumindest war es ein falscher Reichtum, ja.
Ja, also die Frage bleibt.
Aber wünschen tue ich mir das nicht.
Ne? Nee. Muss es,
wenn ich jetzt wählen könnte, würde ich sagen, lass es lieber so bleiben, als dass es schlimmer wird.
Muss es 1944 werden, nur damit wir Frieden schätzen? Das ist die Frage.
Ja.
Und da muss man sagen, na bitte, musste 1914, 15 kommen? Nein, das ist ja Wahnsinn.
Sehe ja so.
Und trotzdem, es kommt und wir reiten wie auf einem Pferd im Galopp auf diese Dinge zu. Mhm. Ist schon schlimm. Wir müssen dem Ganzen wieder eine positive Wendung geben.
Ja.
Psalm 47. Ich glaube, meine persönliche Antwort auf diese Miserien ist immer, ich weiß, dass Gott stärker ist und egal, was das Leben hier liefert, egal, was auf dieser Welt passieren kann, am Ende wird Gott sein Reich kommen lassen und alles wird unter seinem Glanz erstrahlen. Und das ist das, was uns praktisch niemand wegreden kann. Und wenn wir das sagen können, angesichts der größten Katastrophe in unserem Leben, dann kann uns niemand was. Dann ist das wahr, was in dem Psalm steht, was können wir Menschen tun?
Genau.
Was können wir Menschen tun? Psalm 47, 2-5. Bist das jetzt du, glaube ich, gell?
Kann man.
Den bitte.
Schlagt froh in die Hände, alle Völker. Ist das richtig?
Ja.
Und jauchzt Gott mit fröhlichem Schall. Denn der Herr, der Allerhöchste, ist heilig, ein großer König über die ganze Erde. Er beugt die Völker unter uns und Völkerschaften unter unsere Füße. Er erwählt uns, unser Erbteil, die Herrlichkeit Jakobs, den er lieb hat. Selah.
Herrlichkeit Jakobs, den er lieb hat. Also da passiert bei uns neutestamentlichen Menschen natürlich sofort eine Selbstidentifikation mit dem Volk Israel. Also wir sind Israel, wir sind Jakob. Du wiegst so bedächtig deinen Kopf.
So schnell denken wir, wir nehmen das auf für uns. Ne?
Also
in Anspruch, ja.
Die Frage, die ja hier gestellt wird, ist, was ist denn dann, wo sind denn wir in diesem Text? Nicht? Also wir wissen, da ist Gott, da sind die Völker, die er zwingt, die er beugt. Da ist die ganze Welt, die sich über ihn freut. Das ist ähnlich so wie Psalm 67, was wir vorhin gelesen haben. Und wo sind da wir?
Ja, wir empfinden es so, wir sind diejenigen, denen Gott eben das Recht schafft. Ja. Erst unterdrückt, erst angegriffen durch alle möglichen Dinge, Nationen. Und hier wird Recht geschafft, geschaffen.
Recht geschaffen, ja.
Das ist wie bei Liedern. Lieder werden im Dreißigjährigen Reich geschrieben. Wir singen sie und identifizieren uns mit der Person. Mhm. Und so ist es ja auch. Ja. Natürlich identifizieren wir uns mit Jakob, weil wir das genauso auch erleben.
Genau. Mhm.
Und diese Erlebnisse der Väter, und jetzt müssen wir sagen, die Israeliten der damaligen Zeit, die zählen zu unseren Glaubensvätern.
Mhm.
Ja, das ist jetzt nicht der Bruch, wie wir es manchmal denken, wir ersetzen das alte Israel, sondern das sind unsere Vorfahren im Glauben. Und die haben das schon erlebt. Und wenn wir das erleben, dürfen aus ihrer Erfahrung lernen. Aber vielleicht sind wir auch die Völker, ne? Die Gott gebeugt hat und die dann in Vers 9, er ist König über die Völker.
Ja, ich lese das dann immer so, dass ich sage, dort wo wir stehen, sind wir. Dort wo uns steht, sind uns.
So ganz einfach.
Es hat natürlich auch eine gewisse Gefahr, nicht? Wenn es heißt, er zwingt die Völker unter uns und die Leute unter unsere Füße. Ich glaube, dass das so eine Wurzel sein kann, aus der zum Beispiel die Zeitgenossen Jesu diesen Wahn gehabt haben. Mhm. So, sie werden so die Welt beherrschen und alle müssen ihnen dienen. Ja. So, diese so furchtbar selbstsüchtige Sicht des Reiches Gottes. Das sollte ja nicht das Ende sein, nicht? So soll man den Text ja nicht verstehen. Aber das könnte sein, dass solche Texte sie angetrieben haben damals, nicht? Aber auch hier gewaltiges Lob und Freude darüber, dass Gott König ist.
Hm. Ich meine, ein Punkt, der in diesen Texten sicherlich einfach mitschwingt, das ist, dass die Menschen zur damaligen Zeit ganz anders mit Gewalt konfrontiert waren, als wir zumindest, so wie wir hier zusammensitzen, das in den letzten Jahren, Jahrzehnten erlebt haben. Ich meine, die haben ja Gewalt auf ganz andere Art und Weise erlebt. So habe ich den Eindruck, da werden Menschen dahin geschlachtet und es kräht kein Hahn danach. Also Gewalt war, habe ich den Eindruck, damals etwas gegenwärtiger, als das bei uns jetzt in der Vergangenheit war. Und damit konfrontiert zu sein, das bringt natürlich dann auch andere Wünsche, andere Vorstellungen von Errettung und so weiter mit sich. Und die, denke ich, spiegeln sich in den Texten auch wieder. Dass wir
Ja. Darf ich nur einen Aspekt bringen hier? Dieses die Völker, also ja, wir tun uns manchmal dann auch, glaube ich, als Adventgemeinde denken wir, irgendwann werden die Leute ja zu uns kommen. Ne? Aber wenn ich das so lese, ist das schon interessant. Er beugt zwar die Völker unter die Füße der Israeliten, aber ab Vers 6 kommt mir vor, wendet sich das Blatt. Nachdem er gesagt hat, er wählt uns als unser Erbteil, da habe ich das Gefühl, die Völker sind auch dabei. Mit dabei, also schau doch den Vers 10. Die Fürsten der Völker sind versammelt als Volk des Gottes Abrahams. Das heißt, Gott knechtet sie nicht, um sie zu unterdrücken, sondern er regiert sie Genau so. Es steht hier immer erst der König über die ganze Erde. Es ist nicht der König über Israel.
Und so hätten sie es auch verstehen sollen. Ja,
und ja. So sollen wir das auch verstehen. Ja. Gott ist König über die ganze Welt.
So hätten wir es verstehen sollen, ja.
Wir sind nur Teil seines Volkes und hoffen, dass noch viele andere auch zu seinem Volk gehören.
Was ein Stück drauf auch Auftrag an uns richtet, ja. Also, dass wir eine Aufgabe haben, dass alle letztendlich die Herrschaft Gottes erkennen. Die wir das schon erkannt haben, sollten das jetzt weitergeben eigentlich, ja.
Genau,
wie schon gar nicht das so sehen, dass wir praktisch das den anderen wünschen, unsere Mitmenschen wünschen, praktisch von Gott vernichtet zu werden oder was auch immer. Ja. Das Ziel muss immer ein ganz anderes sein. Das Ziel muss eben die Errettung sein. Das ist das Ziel, das Gott immer hat. Und unsere Aufgabe und unser, ja, das, wofür wir da sind, ist eben das zu bezeugen in der Freude, die sich daraus ergibt.
Ein Volk von praktisch Königen und Priestern.
Genau, die dadurch Zeugen sind, dass man praktisch einfach zeigt, dass es etwas Gutes ist, mit Gott zu gehen und zu seinem Volk zu gehören.
Genau. Genau. Wir sind uns ja einig, dass die Herrschaft Gottes sozusagen sichtbar, nicht, dass sie jetzt nicht existierte, sie existiert natürlich immer, die Herrschaft Gottes, aber sichtbar angetreten wird über diese Welt durch die Wiederkunft Jesu. Und jetzt habe ich über die Wiederkunft Jesu zwei Schilderungen, die mir hier gegeben werden und die wir miteinander vergleichen sollen. Die eine ist im Thessalonicher Brief, Kapitel 4, 13 bis 17, und die andere ist im Alten Testament in Sacharja 14, Vers 4. Und wir sollen nun diese beiden Stellen miteinander vergleichen und unsere Lehren daraus ziehen.
Sacharja 14.
Sacharja 14, Vers 4. Das heißt, du bist gerade, nein, du hast den gerade aufgeschlagen, okay. Wer macht Thessalonicher? Hast du Thessalonicher aufgeschlagen? Dann liest du den bitte.
13 bis 17.
13 bis 17, ja.
Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit.
Und Sacharja 4, Vers 4, interessant jetzt, dieser Kontrast.
Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zuliegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin, zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, die andere nach Süden.
Ja, also, die Frage, die uns jetzt hier gestellt wird und über die wir nachdenken sollen, ist, ja, was ist jetzt nun mit den Füßen Jesu? Berühren sie nun diese Welt oder berühren sie sie nicht?
Echt, das ist die Frage.
Das ist die Frage, ja. Ich stelle sie so, wie sie da steht.
Also für mich ist klar, das eine ist die erste Wiederkunft Jesu und das andere ist halt die zweite. Mit dem neuen Jerusalem, oder? Wenn wir es so sehen.
Naja, wir sind uns einig, dass Paulus über die Wiederkunft redet, nicht?
Ja,
er spricht definitiv. Ja auch von der Auferstehung der Toten und das ist ja genau, hängt ja zusammen mit der Wiederkunft. Es gibt keine Auferstehung der Toten in dem Stil, wie sie da beschrieben wird, ohne die Wiederkunft.
Ganz genau.
Wenn das nun so ist, was machen wir mit Sacharja 14, Vers 4? Und das ist jetzt, die Frage sollten wir beantworten, nicht?
Was machen wir mit Sacharja? Kürzlich hat mich genau das jemand per E-Mail gefragt. Ist noch gar nicht so lange her. Ja. Eine Woche oder zwei. Ja. Ja, wird sich dann der, kommt er jetzt doch runter auf die Erde? Haben wir das alles falsch geglaubt, ne?
Ja.
Und ich versuche mal meine Antwort wiederzugeben.
Ja, ja.
Kurz, Sacharja 14 beschreibt eine Sicht, eine eschatologische, also so eine endzeitliche Sicht aus der Zeit Sacharjas. Wir sind also kurz nach dem Exil. Mhm. Israel ist wieder am Aufblühen, der Tempel ist am Entstehen, Gott steht zu seinem Volk und dann gibt er ihnen diese Vision, so wird es sein. Ich nehme an, das ist im Zusammenhang mit dem, was dann auch in Zacharja 6 steht, wenn ihr gehorchen werdet. Hier wird ein Bild geschildert, wie Gott es sich vorstellt und dem Volk Israel oder den Juden, die zurückgekehrt sind, ausmalt. Aber es erfordert ihren Beitrag dazu, damit es auch so kommt. Mhm. Wenn sie den nicht erbringen, dann kommt das nicht so. Und gleichzeitig hat das ganze Kapitel trotzdem für uns noch Sinn, weil wir sehen, wie Gott agieren würde mit dem Volk Israel und ich daraus Prinzipien erlernen kann, wie Gott agieren wird mit den Gläubigen der gesamten Welt.
Ich halte das jetzt fest, denn das ist ja sehr wichtig im Sinne, wie man Bibel versteht und auslegt. Das würde also bedeuten, wenn ich jetzt ein Bibelleser bin und an die Frage herangehe, dass für die Vorstellung, die ich von der Wiederkunft Jesu haben soll, auf jeden Fall ausschlaggebend ist, was Paulus sagt und was er schildert. Er ist nachchristlich, er ist neutestamentlich, er schildert mir das eschatologische Faktum, wie es am Ende sein wird. Und wenn wir es im Alten Testament lesen, lesen wir, was hätte sein können, hätte das Volk Israel mit Gott zusammengearbeitet. Das heißt, im Grunde genommen wäre Zacharja 14 ein eschatologischer Entwurf, der nicht ganz genau so kommen wird, weil es abgelöst wird durch die Dinge, die im Neuen Testament gesagt werden.
Gut zusammengefasst.
Aber das ist eine wichtige Erkenntnis, finde ich, für uns. Weil sonst nehmen wir ja alttestamentliche Texte eins zu eins und dann denken wir, im Neuen Testament sagt es was anderes und kommen ins Schleudern. Mhm. Nicht? Das ist das Problem. Gut, also was ist das Schöne an der Zacharja-Vision? Wenn wir das nochmal kurz ansprechen, denn das ist ja vielleicht nicht so bekannt. Was ist das Schöne an der Zacharja-Vision am Ende? Also wie Gott sich das ausgemalt hat, wie es hätte sein können.
Also ich finde, in der Lektion durften wir lesen, dass in der Antike das Draufstellen des Fußes einen Eigentumsanspruch anzeigt. Und dieses, und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, ist so, das ist meins, das ist mein Eigentum. Mhm. Und das finde ich einen sehr schönen Gedanken, dass er sich das so eigentlich vorgestellt hat.
Und ein einfaches Stehen ist es ja auch nicht. Da ist ja dann von der Spaltung des Berges die Rede. Ich meine, davon können wir uns jetzt überhaupt noch keine richtige Vorstellung machen, weil im Neuen Testament ja diese Vorstellungen fehlen. Da wird ja von dem Ölberg nicht geredet bei der Wiederkunft. Interessant ist, dass Ellen White das nochmal aufgreift. Das ist euch aufgefallen. Ja. Also da ist noch etwas da. Und ich habe halt dann nicht auf alle Fragen eine Antwort. Das gebe ich ganz offen zu. Ich sage dann, ich bin sehr gespannt, wie das dann wirklich sein wird. Und wie wir dann diese Texte dann verstehen, wenn es passiert. Weil es könnte sein, dass es uns jetzt nicht ganz möglich ist, das alles genau zu rekonstruieren, ein Drehbuch zu schreiben mit dem, was hier ist. Oder empfindet ihr das anders?
Nein. Aber dass Ellen White diesen Text zitiert, ist in dem Zusammenhang eher so, sie redet nicht über Zacharja 14, sondern redet über Wiederkunft und Ende der 1000 Jahre und macht dieses Bild und dann nimmt sie den herzu. Und ich finde, das Prinzip hier ist, Gott verändert auch. Ich meine, was da passiert, ist eine totale Umgestaltung, die man sich ja gar nicht vorstellen kann. Ein Berg spaltet sich und dann geht es in der Mitte und ein Riesental entsteht. Womöglich deswegen, damit mehr Platz haben. Denn wer kann auf den Berg Zion kommen? Da kann vielleicht, wenn ein Volk dazukommt, dann ist es gefüllt. Aber wenn ich jetzt plötzlich eine Riesenebene habe, ja, dann können die Ägypter, dann können die Assyrer, ich rede von Jesaja 19, dann kann Israel gemeinsam Gott anbeten. Und Gott macht ja das bei der neuen Erde auch. Er gestaltet sie so, dass wir plötzlich alle Platz haben.
Aber dann wäre ja die Lösung auch die Vorstellung, dass das, was da passiert, zwar in Zacharja nicht so gesehen werden kann, weil er diese Orientierung nicht hat, aber für uns Nachgeborene eigentlich wir einen Unterschied haben zwischen dem, was vor den 1000 Jahren passiert und was nach den 1000 Jahren passiert.
Wäre eine Möglichkeit.
Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Ja. Gut, ihr Lieben, der Abschluss hier, ein bisschen Nietzsche, den brauchen wir aber nicht, aber die Frage von Wein und Blut, die ist schon noch interessant, die wollen wir noch kurz ansprechen. Wir lesen jetzt keine Texte mehr, es geht hier um die Abendmahlsgeschichte und dann um Offenbarung 14, 9 bis 12. Die Weinsymbolik der Bibel, wenn wir da ein paar Worte dazu verlieren und wenn wir dann sehen können, wie das mit dem Blut zusammenhängt. Vielleicht machen wir das so, ja, in dem Sinn. Was ist die Weinsymbolik in der Bibel? Was fällt euch da ein?
Ja, das neutestamentlich deutlichste ist sicherlich diese Verbindung mit Jesu Opferblut.
Also Jesu Blut. Wein ist in dem Fall beim Abendmahl das Blut Jesu, das ist ganz klar. Ja. Bei Jeremia ist Wein ein Zeichen des Gerichts.
Zorn.
Das Zorn.
Und auch Blut kann ein Zeichen des Gerichts sein. Denkt an Offenbarung Kapitel 14 am Ende. Also die Symbole sind so, dass man sich fragen kann, dieses Symbol Wein, Blut, das wird ja durchgehalten. Das haben wir. Im Falle des Abendmahls gereicht es uns zum Segen. Im Falle anderer Beispiele ist es aber eine Gerichtssymbolik. Ist es im Abendmahl auch eine Gerichtssymbolik?
Klar, gehört auch dazu. Das Gericht Gottes über die Sünde und über das, was Jesus alles auf sich genommen hat.
Über den, der es für uns erleidet. Ja. So in dem Sinn.
Ja, das passt zu deiner ersten Frage, die du am Anfang gestellt hattest. Ob Gericht, also wie kann man bei dem Wort Gericht mit Jauchzen und Jubeln antworten? Das ist letztendlich, wenn wir an den Tod Jesu denken, ist es etwas total Trauriges, aber es ist gleichzeitig, weil es Gericht ist, auch was Schönes, weil der Tod damit besiegt wurde. Ja? Also es ist immer so ein zweischneidiges Schwert.
Es ist schon sowas, wo man ein bisschen den Atem anhält, oder? Geht es euch nicht so? Wenn man über diese Dinge nachdenkt, man hält den Atem unwillkürlich an.
Es sind zwei sehr starke Emotionen, die angesprochen werden, die normalerweise nicht angesprochen werden, gleichzeitig. Es ist die tiefe Traurigkeit über Jesus und es ist die tiefe Freude, was er getan hat. Mhm. Ich meine, wir leben das beim Abendmahl ja immer, ne?
Dankbarkeit,
dass man nie weiß, okay, darf man jetzt lächeln oder muss man traurig schauen? Ne? Ja. Also ist ja Abendmahl, ne? An was will ich denken? Ich meine, ich finde ja, wir sind zu wenig freudig dabei.
Amen.
Ja. Danke, Heinz. Aber
Am Schluss kommt das Loblied.
Am Schluss kommt das Loblied. Ja, plötzlich sind dann alle froh, dass es rum ist. So irgendwie, dass die Stimmung, die einen erdrückt. Ja. Ja. Aber es ist beides. Es erdrückt und es ist befreit. Mhm. Und das sind wir einfach nicht gewohnt. Wir können nicht beides. Und deswegen, das Gericht ist für uns, was ist es? Für viele ist es was Bedrohliches. Mhm. Und in der Bibel sagt der David, Herr, richte mich.
Also, naja, weil wir hier immer dieses Bild haben, dass wir durch Jesu Opferblut ja praktisch gerechtfertigt sind und als Unschuldige vor Gericht stehen und dann ist Gericht immer gut. Ja. Weil dann diese Vorwürfe, von denen wir sehr wohl wissen, Stand jetzt, sehr wohl wissen, dass sie nicht ungerechtfertigt sind, dann letztendlich doch ins Leere laufen, weil Jesus dafür schon bezahlt hat. Und dann können wir mit Freude dem Ganzen entgegensehen, endlich nicht mehr diese Vorwürfe hören zu müssen, die uns belasten jetzt. Also und damit ist positiv. Also beim Gericht kommt es immer darauf an, bin ich schuldig oder unschuldig. In dieser Welt ist es so, wenn ich unschuldig bin, muss ich auch noch hoffen, dass ich auch mein Recht bekomme. Aber hier kriegen diejenigen das Recht, die unschuldig sind. Oder die gerechtfertigt wurden. Und da braucht man keine Angst haben, dass ein falsches Urteil gesprochen wird. Und dann ist dieses Gericht ja wirklich eine gute Nachricht.
Mhm. Das ist ein schönes Schlusswort. Danke, Josef. Ich habe eine letzte Aufgabe für alle, die zusehen. Die Psalmen stehen im Alten Testament. Wir leben nach der Einführung des Neuen Testaments. Liebe Freunde, macht doch heute Folgendes. Sucht euch 5 Texte aus dem Psalmen, 5. 5 Texte aus dem Psalmen, die für euch auch einen klaren neutestamentlichen Bezug erlauben. Sucht die Texte zusammen. Wo findet ihr das in den Psalmen und wo findet ihr das im Neuen Testament? Gott segne euch dabei. Und jetzt freue ich mich, Vicky, dass du mit uns noch betest.
Großer Gott im Himmel, von Herzen möchten wir dir danken für dieses segensreiche Gespräch. Herr, wenn wir an Gericht denken, haben wir gemischte Gefühle. Wenn wir an dein Opferblut denken, haben wir gemischte Gefühle. Und letztendlich dürfen wir wissen, dass du unsere Sünde auf dich genommen hast und dass du diesem Leid hier auf dieser Erde ein Ende machen wirst und dass etwas Schönes auf uns wartet. Die Vergebung unserer Schuld, dass das Ende des Todes da ist, dass du den Tod genommen hast und dass etwas Neues kommen wird. Und wir wollen das Schöne im Blick behalten, Herr. Wir wollen, wenn wir durch dunkle Täler gehen, wenn ja um uns herum alles wüst und leer ist und die Berge zittern und die ja alles wankt, dass wir wissen dürfen, du bist unsere feste Zuversicht, du bist unsere Burg und bei dir finden wir Schutz. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen, Herr. Im Namen Jesu, Amen.
Amen. Danke.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.